Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und mein Podcast wird immer internationaler. Ich habe heute meinen ersten Interviewgast aus der Schweiz bei mir. Thomas Stocker ist Leiter des Campus Sursee, eines der einflussreichsten Bildungsstätten für die Baubranche, und hat eine sehr, sehr lange Erfahrung und wird ganz, ganz spannende und interessante Infos liefern können. Lieber Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, besten Dank für die Einladung und liebe Grüße aus der Schweiz.
Ja, sehr schön, nicht zu überhören, gell, dass du aus der Schweiz kommst. Und wir steigen gleich ein. Thomas, du bist ja, ich habe es gerade gesagt und im Vorgespräch hast du es nochmal bestätigt, du bist ja schon sehr, sehr lange Leiter vom Campus Sursee, 18 Jahre hast du gesagt, und hast ja einen sehr beeindruckenden Werdegang, weil du hast ja ganz in der Pike, von der Pike auf das Bauwesen gelernt. Ich glaube, du bist gelernter Maurer, warst dann längere Zeit in der ausführenden Zunft und bist dann in Richtung dieses Bildungsthemas gekommen. Und da würde mich als erstes mal interessieren, auf deinem Weg, auf deinem beruflichen Werdegang, was waren so die Stationen, die dich am meisten geprägt haben? Was waren so die Themen, wo du sagst, boah, das hat mich wirklich nachhaltig für mein jetziges Tun geprägt und das nehme ich bis jetzt in mein heutiges Tun mit?
Ja, ich denke schon, der gesamte Werdegang ist prägend. Also meine Wurzeln liegen tatsächlich beim Maurer. Ich bin in einer kleinen Bauunternehmung aufgewachsen, also habe da als Kleinkind mit Backsteinen gespielt und so früh wie möglich dann meinen Vater unterstützt mit irgendwelchen Arbeiten. Habe dann bei der Konkurrenzfirma das Maurerhandwerk gelernt und dann auch schnell Führungsausbildung gemacht, eigentlich schon während der Lernzeit Führungsaufgaben übernehmen dürfen und danach 3 komplett verschiedene Firmen leiten dürfen, gestartet mit der Firma meines Vaters, Kleinunternehmungen, landwirtschaftliche Bauten, Jauchegruben, Schweinescheunen, war nicht mein Traum, aber eine gute Lernbasis, dann in eine renommierte, wohl die älteste Schweizer Bauunternehmung reingerutscht, in die Geschäftsleitung, da dann Autobahnen, Tunnels, Brücken, große Stadien, Riesenprojekte, der Traum jedes Baumeisters verwirklichen können und den Rucksack so richtig gefüllt. Und dann zum Abschluss meiner operativen Karriere dann eine völlig desolate, kurz vor dem Konkurs stehende Unternehmung neu aufbauen dürfen, neu positionieren, mit frustrierten Mitarbeitern und furchtbaren betriebswirtschaftlichen Zuständen. Ja, das war zwar extrem belastend, herausfordernd, aber unheimlich lehrreich, ja.
Wenn ich da einhaken darf, das finde ich eine ganz, ganz spannende Aufgabe und eine sehr, sehr große Aufgabe. Wenn du so eine Aufgabe vor der Brust hast, was würdest du sagen, sind als Führungskraft, die diesen Turnaround schaffen soll oder schaffen muss, was sind da die wichtigsten Eigenschaften? Was brauchst du da als Führungskraft, dass du dieses Unternehmen wieder aufrichten kannst, dass du Vertrauen auch bei deinen Mitarbeitern wieder gewinnen kannst, dass die wieder alle in eine Richtung marschieren? Was würdest du sagen, sind da die wichtigsten Eigenschaften?
Ja, schlussendlich die Mitarbeiter befähigen, wieder Erfolg zu haben, den Mitarbeitern ermöglichen, Applaus zu kriegen und ihnen den Rücken zu stärken und sie bewusst machen, dass sie nicht alleine schuld sind an der Misere, sondern den Leuten den Rücken stärken. Ich habe immer gesagt, ich habe da eine tolle Mannschaft übernommen. Die wussten einfach nicht, wie toll das sie sind. Und das geht mir aber heute ähnlich. Meine Rolle im Campus ist nicht, mit der Fahne vorauszumarschieren, sondern meine Leute dazu befähigen, dass sie erfolgreich operieren und gewinnen können. Und auch die Botschaft an alle, wir gewinnen nur miteinander, verlieren auch nur miteinander.
Das heißt, viel, viel sprechen mit den Leuten, oder? Also das geht ja, das zu vermitteln, was du gerade gesagt hast, das funktioniert ja nur übers Miteinander sprechen. Du kannst der Menschen ja nur ihnen den Eindruck vermitteln, dass sie wertvoll sind, dass das, was sie machen, gut ist, indem du ihnen das sagst und vermittelst, und zwar glaubhaft, glaubwürdig vermittelst und ohne dass es rüberkommt wie eine leere Worthülse, wie eine Floskel, oder?
Das ist so, das ist Kulturarbeit im Shopfloor. Also da, das ist knallhart, das tönt so leicht und braucht Zeit, die man sich geben muss. Aber es ist auch extrem, extrem befriedigend und macht Spaß, wenn man dann sieht, was entsteht, was für ein Team entsteht, was für Erfolge gefeiert werden können. Das gehört eben auch dazu, dass man die Erfolge feiert. Und deshalb, ja, sind auch hier am Campus Urse schon 18 Jahre draus geworden, weil es täglich was zu verbessern gibt am Campus, ja.
Absolut. Und ich glaube, ich möchte nur ganz kurz bei diesem Führungsthema bleiben, bevor wir dann auf den Campus Sursee näher eingehen. Mein Eindruck ist, mir scheint es so zu sein, dass Führungskräfte vielfach, du hast jetzt die Zeit angesprochen, das Miteinander sprechen, das Vertrauen geben, das Leute aufrichten, aufbauen, geht nur über Gespräche, und die benötigen Zeit. Und ich glaube, viele Führungskräfte überlassen dieses, dass sich die Leute was zutrauen, dass sich ein Team bildet, dass was entsteht, das überlassen sie vielfach dem Zufall, weil sie meinen, ihre Zeit woanders wichtiger investieren zu können, weil du musst Prioritäten setzen, das ist klar. Also du wirst nicht als Führungskraft so viel Zeit zur Verfügung haben, dass du alles mit den Mitarbeitern machen kannst, sondern du wirst Prioritäten setzen. Und ich glaube, dass viele Führungskräfte diese Priorität, ich möchte das Wort falsch nicht in den Mund nehmen, aber vielleicht nicht ideal setzen und weniger auf diese Entwicklung des Teams aufmerksam sind. Und da würde ich deine Meinung gerne dazu hören.
Ja, für mich ist das extrem wichtig und die Basis des Erfolgs, die Leute zu befähigen, dass sie Erfolg haben dürfen und somit auch Spaß haben. Dazu gehört auch, und das tönt jetzt ein bisschen befremdend, aber ich sage meinen Mitarbeitern, meine Mitarbeiter zeichnet aus, dass sie einmal pro Monat mindestens ihre Kompetenzen überschreiten. Und nur dann entsteht Innovation, wenn eine Kultur herrscht, in der man sich nicht getraut und die Leitplanken so hoch sind, dass man nicht drüber schauen kann, dann entsteht keine Innovation, entsteht kein Erfolg, sondern ja, entsteht Macht und Hierarchien und das verhindert Innovation, verhindert Erfolg.
Wahnsinnig geile Aussage. Und wenn ich mir viele große Bauherren, mit denen ich zu tun habe, anschaue, dann ist genau das ein absolutes No-Go, seine Kompetenzen zu überschreiten. Das kommt einer Abmahnung gleich, so ungefähr etwas überspitzt ausgedrückt. Und du wünschst das sogar, weil du sagst, hey, dadurch entsteht was du, und da zeigt sich, welches Vertrauen du in deine Mitarbeiter hast, weil dahinter steht nämlich, dass du sagst, meine Mitarbeiter können das, die wissen schon, was sie tun, die sind im Projekt drin, die wissen, was sie gerade zu tun haben. Und wenn sie der Meinung sind, dass sie die Kompetenzen in der Situation zu überschreiten haben, dann sollen sie das gefälligst auch tun. Ja, wunderbare Einstellung. Gefällt mir extrem. Campus Sursee, du bist seit 18 Jahren, leitest du den Campus Sursee. Magst du mal kurz beschreiben, was macht ihr denn als Campus Sursee? Was ist euer Kerngeschäft, und um was geht es bei euch?
Campus Sursee ist eine Stiftung des Schweizerischen Baumeisterverbandes. 1972 wurde die Infrastruktur hier eröffnet. Riesig damals schon, 760 Hotelbetten, 70 Schulungsräume, 20 Ausbildungshallen, eine kleine Stadt hier am Leitenberg bei Sursee im Herzen der Schweiz. Und ja, wir sind das größte Bauausbildungszentrum der Schweiz und bedienen eigentlich die deutschsprachige Schweiz mit Ausbildungen im in der höheren Berufsbildung, aber auch in der berufsorientierten Weiterbildung, also Kranführer, Baumaschinisten, Sprengmeister, Baumeister, Vorarbeiter, Poliere, Bauführer, die ganze Digitalisierung, BIM, Lean, alles, was dazugehört, alles, was, also wir haben 250 verschiedene Ausbildungen, die wir anbieten, jährlich etwa 20.000 Studenten, die bei uns ein- und ausgehen. Es sind etwa 2000 Veranstaltungen, also 2000 Durchführungen von Ausbildungen. Das heißt, jeden Morgen beginnen bei uns 6 bis 8 neue Ausbildungen. Also wir sind der Nabel der Schweizer Bauindustrie. Man trifft sich hier, man bildet hier Netzwerke, die einem das Leben lang begleiten. Ja. Und so
Total. Entschuldigung, ja.
unser Credo vielleicht vorweg etwas. Wir schreiben uns auf die Fahne, wir bilden die Leute für die Zukunft aus. Weil Berufsbildung neigt ja latent immer zum Museum zu werden. Man kann fragen, wo man will. Überall weiß man, was man gestern für Kompetenzen gebraucht hat. Aber was braucht es morgen? Das ist mein Antrieb, dass ich seit 18 Jahren hier an der Zukunft arbeiten kann.
Jetzt hast du mir natürlich eine Rutsche gelegt, die sowas von logisch ist, dass sie logischer nicht sein könnte. Meine nächste Frage ist natürlich, was braucht denn der Baumensch? Was brauchen die Leute, die in der Bauindustrie tätig sind, in den nächsten Jahren für die Zukunft?
Also erstens unterscheide ich da immer zwischen Wissen und Kompetenzen. Also man braucht in der Zukunft Kompetenzen, die man auf Baustellen anwenden kann. Und nicht diese Kompetenzen, die man gestern und vorgestern gebraucht hat, sondern ganzheitliche Kompetenzen, die es für die Zukunft braucht. Und da ist natürlich schon ein bisschen in die Glaskugel geschaut, was braucht es denn in der Zukunft? Die Welt verändert sich immer rasanter, also Veränderungskompetenz ist wahrscheinlich ein zentrales Thema, das ausgebildet werden muss. Fachkompetenz, das holt man sich im Netz oder wo auch immer. Fachkompetenz läuft schnell ab, das verändert sich permanent. Aber soziale Interaktion, Methodenkompetenz, das ist das, was man den Leuten auf den Weg mitgeben muss. Und das Bewusstsein für lebenslanges Lernen. Die Zeit ist vorbei, in dem man 3 Jahre Berufsausbildung gemacht hat. Das hat dann gereicht bis zur Pension. Das erreicht heute noch 10 Jahre und dann muss nachgeschoben werden. Also dieses Bewusstsein muss man den jungen Leuten auch mitgeben können, dass mit einem Diplom nicht ausgesorgt ist.
Wie gelingt das? Weil ich habe schon den Eindruck, dass bei vielen zwar dieses lebenslange Lernen durchaus in den Köpfen verankert ist, nur ist es ein Schritt zu sagen, okay, lebenslanges Lernen ist wichtig und der zweite Schritt ist es dann auch zu tun, also wirklich lebenslang zu lernen. Nur zu wissen, dass es wichtig wäre, es aber dann nicht zu tun, bringt mich ja auch nicht weiter. Das heißt, wie gelingt es? Weil irgendwo muss ich ja dann auch die Zeit und die Motivation aufbringen, mich dann mal hinzusetzen, ein Seminar zu besuchen, aus Eigeninitiative und mich nicht immer nur auf meinen Arbeitgeber verlassen, weil so war es früher, oder? Dass man sich in der Berufspraxis dann verlassen hat, ja, irgendwann wird mich mein Arbeitgeber schon mal auf ein Seminar schicken, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und wenn er das nicht tut, ja, dann ist es halt nicht passiert. Aber diese Eigeninitiative, dieses Bewusstsein, ich muss von mir aus in die Initiative gehen und mich weiterbilden und das wirklich auch tun, ich glaube, da haben wir nur Defizite, da fehlt es noch, oder?
Ja, ich kann die Lage in Österreich nicht beurteilen, denke aber mit dem Austausch, den ich pflege mit österreichischen Unternehmungen, dass es da ähnlich aussieht. Ich betrachte die Baubranche als stark weiterbildungsresistent. Also es braucht
Das ist
relativ
aber ein hartes Wort.
viel, um die Leute dazu zu bewegen. Und ja, was braucht es dazu? Erstens das Bewusstsein natürlich. Aber natürlich auch attraktive Ausbildungsformate. Also Ausbildung kann nicht mehr stattfinden wie vor 50 oder vor 100 Jahren. Also das fängt beim Schulraum an. Warum sind Schulräume rechteckig? Weil früher alle das Gefühl hatten, der vorne steht, sei der Wichtigste. Das ist ein grundsätzlicher Denkfehler. Der Student ist der Wichtigste. Also müssen die Schulräume um die Studenten herum konstruiert werden. Die Ausbildungsformate müssen kompatibel sein mit der beruflichen Tätigkeit. Die Anwesenheit am Arbeitsplatz ist das größte Hindernis, um sich weiterzubilden. Das ist auch der größte Kostenfaktor, der entsteht. Ausbildung ist eigentlich viel zu billig im Vergleich zu dem, was passiert, wenn jemand am Arbeitsplatz Platz fehlt. Also es braucht die richtigen Formate, es braucht attraktive Ausbildungsinstitutionen. Campus Urse muss funktionieren wie ein Fußballstadion. Man will da hingehen, man will dabei sein, man will am Nabel der Schweizer Bauwirtschaft dabei sein. Dazu gehört eine attraktive Infrastruktur, die wir hier am Campus erstellen, erneuern durften, mit verschiedenen Geschäftsfeldern. Wir sind gleichzeitig auch haben ein Geschäftsfeld Sport, wo die Leute bei uns in einem olympiataglichen Schwimmbecken schwimmen können. Mein Traum ist noch immer hier, dass irgendwann die Schlagzeile in der Boulevardpresse steht: Jung, frisch gebackener Baumeister schwimmt Weltrekord und wird Olympiasieger. Ja, das Umfeld von, also man macht in seiner Freizeit ja auch Sachen, die attraktiv sind, und das muss auch für die Weiterbildung zutreffen. Es muss Spaß machen. Die Leute, die hier arbeiten und diese Ausbildungen leiten müssen, müssen sich entsprechend, Entschuldigung, müssen sich entsprechend so verhalten, dass sie Freude entwickeln und begeistern. In unserem Zielbild respektive Strategie steht auch drin, wir machen hier am Campus aus unseren Mitarbeitern und Kunden Fans.
Wahnsinn. Okay. Ja, man merkt schon, da steckt einiges an Überlegungen drinnen. Also das war das lebenslange Lernen. Und dann hast du vorher noch gesagt, du unterscheidest zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten, glaube ich, hast du gesagt, oder?
Wissen und Kompetenzen,
Wissen
ja.
und Kompetenzen. Und bei den Kompetenzen hast du angesprochen, Veränderungskompetenz, Methodenkompetenz und ich habe auch durchgehört, soziale Kompetenz, also das Miteinander, dass wir in der Lage dazu sind, Beziehungen aufzubauen, miteinander vernünftig in Interaktion zu treten. Das gehört bei dir auch zu diesem Kompetenzkonvolut, ja, alles was Kompetenz anbelangt. Und auch das steht bei euch auf dem Lehrplan. Auch das ist bei euch wichtig. Weil wenn ich mir eine herkömmliche Schule ansehe, ja, da wird Wissen vermittelt. Jetzt ungeachtet, ob Bau oder ganz normal, da wird Wissen vermittelt. Da lerne ich, wie ich eine Ableitung in Mathe mache und so weiter und so fort. Aber genau das, was du angesprochen hast, diese Kompetenzen, ob das soziale Kompetenzen sind, Veränderungskompetenz, finanzielle Intelligenz, emotionale Kompetenz und so weiter und so fort, das ist in unserem bisherigen Bildungssystem absolut inexistent, weitestgehend. Und bei euch nicht, wenn ich dich richtig verstehe.
Das ist richtig. Vielleicht auch kurz erklärt, der Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz lässt sich aktuell mit der Fußballmeisterschaft wunderbar erklären. Gestern Abend, Frankreich, Marokko war es ja, 70.000 im Stadion haben gewusst, wie man gewinnt. 11 Franzosen hatten die Kompetenz dazu. Das ist mal das Bewusstsein, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz? Und ich behaupte immer, Wissen ist der Trostpreis im Leben. Man wird an der Himmelspforte gefragt, was man gemacht hat, nicht was man gewusst hat im Leben. Und dann sind's halt wirklich, also diese sozialen Kompetenzen, ja, tatsächlich, die nehmen brutal zu. Führung besteht nicht aus bester Maurer zu sein oder bester Schaler oder bester Betonierer, sondern Führung beinhaltet, mit Menschen umgehen zu können, Gespräche führen zu können, motivieren zu können. Und das muss geübt werden und geschult werden. Fachkompetenz, klar, die bringen die Leute aus ihrer Praxis mit. Man muss sich auch bewusst sein, wie viel an Kompetenzzuwachs in einer Schule eigentlich passiert. Ein Großteil des Kompetenzzuwachs passiert in der Praxis. Also wir können in der Schule die Leute dazu motivieren, den Leuten aufzeigen, aber üben und Kompetenzen aus dem Wissen machen, passiert ganz vieles auf der Baustelle. Und das können wir vor allem begleiten und die Leute coachen. Wir haben auch unser ganzes System an Referenten umgearbeitet. Also wir sprechen heute nicht mehr bei uns von Dozenten oder Referenten oder was auch immer, sondern wir haben 530 Ausbildungscoaches bei uns an Bord, die Unterricht gestalten. Ja.
Du hast vorher gesagt, Wissen ist der Trostpreis, finde ich eine sehr witzige Aussage. Nur mein Eindruck ist, dass genau diese, ich teile die Meinung zu 100%, sehe ich genauso wie du, Thomas. Nur mir kommt vor, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, mir kommt vor, dass in unserer Gesellschaft in weiten Teilen genau dieses Mindset noch nicht verankert ist. Weil für viele, glaube ich, in unserer Gesellschaft ist genau Wissen das Nonplusultra und durch viel Wissen, durch hohe Schulbildung, Wissensbildung, ja, das ist ja nichts anderes, bin ich hoch angesehen. Was ich allerdings dann daraus mache und welche Ergebnisse ich im Leben erziele, das sieht man dann im Leben. Aber zunächst einmal bin ich jemand, der was weiß und dadurch angesehen. Und ich glaube, da müsste in gesamtgesellschaftlich auch noch etwas Mindset-Veränderung entstehen. Oder wie siehst du das?
Das sehe ich ähnlich. Aber die Gesellschaft ist natürlich so sozialisiert worden. Also es werden Titel werden gesucht, es werden Abschlüsse gesucht. Die gymnasiale oder akademische Ausbildung wird höher gewichtet als Berufsausbildung. Aber wir werden, und in einzelnen Gegenden auf der Welt ist es schon so, dass ein Sanitärinstallateur heute ein höheres Gehalt erzielt als ein Arzt. Und das Bewusstsein, das bin ich überzeugt, wird sich auch in Europa irgendwann durchsetzen. Aber wir sind noch immer so trainiert und Universitäten funktionieren natürlich auch so. Ja, da muss man auch mal hinter die Kulissen schauen, oder? Warum gibt es Hörsäle, um Vorlesungen zu machen? Also wer braucht denn ein Buch vorgelesen zu bekommen? Ich will hier am Campus trainieren, wie man führt. Das macht erfolgreich.
Absolut richtig. Also dieses betreute Lesen, das teilweise nach wie vor in den Unis stattfindet, ist absolut deplatziert und absolut überholt. Und was man ja noch sagen muss in Teilbereichen, wo es wirklich neues Wissen geben würde, wird ja in Unis teilweise Jahrzehnte altes Wissen vermittelt, weil es viel zu teuer wäre, die Lehrbücher anzupassen und so weiter und so fort. Also das ist ja teilweise absurd, was da passiert. Und du hast nur was Spannendes vorher angesprochen. Du hast gesagt, dass die meiste Kompetenz entsteht beim Arbeiten, beim Tun. Und wichtig ist, dass man genau das dann begleitet durch einen Coach, wo man immer wieder mal hinkommen kann und sagen kann, hey, mir ist das und das passiert, wie hätte ich da reagieren sollen, das ist in Tosen gegangen, warum auch immer, wie hätte man das machen können, und dann kriegt man Feedback, dann wird vielleicht in einem Rollenspiel das nochmal nachgestellt. Und das, glaube ich, ist genau der Weg, wie wirklich Kompetenz entsteht, weil diese Kompetenz, von der wir sprechen, das ist ja ein riesengroßes Problem oder eine riesengroße Herausforderung, die in die Veränderung zu bringen, weil das sind ja lauter Muster und Gewohnheiten, die wir versuchen anzupassen und zu verändern. Wir haben unsere Kommunikationsmuster, haben wir halt früh, in der frühesten Kindheit, haben wir uns halt abgeschaut von unseren Eltern, ob die erfolgreich waren oder nicht. Ja, ist halt so entstanden, und jetzt versuchen wir diese Muster, die sich über Jahre, Jahrzehnte eingeprägt haben, Stück für Stück zu verändern, und das geht nicht mit einem Zweitagesseminar oder mit einer Ausbildung. Und deswegen finde ich das total spannend, weil du von Coaches gesprochen hast. Wie läuft es konkret bei euch ab?
Also unser pädagogisches System, welches wir vor 15 Jahren eingeführt haben, auch einen Riesenteil der Tränen durchschritten haben, weil die Gesellschaft tickt natürlich immer noch so, ich melde mich für eine Ausbildung an und dann sitze ich in ein Schulzimmer rein und dann sagt mir der da vorne, was ich dann wissen muss Ende Woche oder Ende der Ausbildung. Und wir hatten, unser pädagogisches System ist so ein Kreislauf, 4 Punkte, also Wissen aneignen passiert bei uns zu Hause, auf einer interaktiven Plattform, also lesen, sich informieren, recherchieren, das. Für das muss man nicht an den Campus kommen. Mit dem erworbenen Wissen kommen die Leute am Campus und da trainieren wir, machen wir aus dem Wissen Kompetenzen. Also die, Die Leute arbeiten da in Gruppen, erarbeiten, recherchieren, arbeiten Lösungen, werden gecoacht und ihre erarbeitenden Lösungen und so werden miteinander besprochen. Also ein viel höherer Anspruch an einen Coach, der beurteilen muss und Rückmeldungen geben muss, als wenn er einfach etwas referiert, was er schon 1000 Mal erzählt hat. Dann die nächste Stufe ist dann die Praxis. Also Sie kriegen bei uns nach einem Ausbildungsteil immer Praxisaufträge, um Ihre Kompetenzen dann zu dokumentieren. Das ist der vierte Schritt auf dieser interaktiven Lernplattform. Dokumentiert jeder seine Kompetenzen, erstellt dazu ein Portfolio, das ihn lebenslang begleitet, bevor er dann die nächste Ausbildungsstufe erreicht. Und das Portfolio steht dann allen Studenten zur Verfügung. Und da diskutieren wir dann, wie man eine Baustelleninstallation auf dem Matterhorn macht und wie man ein Mitarbeitergespräch zwischen Ausländern mit Migrationshintergrund und Vorarbeiter gestaltet und wie man ein Bauprogramm erstellt. Ja, da werden die Kompetenzen miteinander diskutiert und der Erfahrungsaustausch auch gepflegt, damit eben Kompetenzen entstehen, ja.
Mega geil, das ist Weiterbildung der Zukunft, genau das, was wir brauchen. Und ich sehe ganz, ganz wenig gleiche, ähnliche Beispiele wie das, was du gerade beschrieben hast. Warum glaubst du, fällt es vielen Bildungsinstituten so schwer, gerade den staatlichen Bildungsinstituten so schwer, in eine ähnliche Richtung zu gehen? Du hast auch gerade das Thema der Anforderung an eure Lehrenden, an eure Coaches gesprochen, dass das Feedback geben natürlich schon noch einmal eine Stufe höher ist, als wie wenn ich betreutes Lesen mache, einmal PowerPoint-Folien erzeuge und die dann an die Wand schmeiße und mir und meinen Studenten noch einmal vorlese. Also das glaube ich, ist schon ein großes Thema, dass die viele Bildungsinstitute nicht die Möglichkeit haben, diese Qualität an Lehrenden herzubekommen. Und Anschlussfrage daran, also warum fällt es den Bildungsinstituten vielfach so schwer, diese Qualität zu bekommen? Und zum anderen, wo bekommt ihr eure Fachvortragenden, eure Coaches und so weiter her? Wie schafft ihr das, dass ihr da genügend Potenzial habt, die diese Qualität auch leisten kann?
Mit attraktiven Rahmenbedingungen, das ist mal die Voraussetzung. In der Schweizer Bauindustrie ist es ein Ritterschlag, wenn jemand angefragt wird, ob er im Campus unterrichten darf. Das ist sicher so. Es ist eine Zusatzbelastung, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren im Job, wo man sich überlegen muss, will man sich das antun oder nicht. Aber es schafft extrem viel Mehrwert.
Darf ich da ganz kurz dazwischenhaken? Entschuldigung, mache ich normalerweise nicht, aber gerade weil mir der Punkt jetzt extrem, heißt das, dass ihr hauptsächlich berufsbegleitende Coaches habt? Das heißt, die meisten arbeiten noch und machen das nebenbei bei euch. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Von den 530 Ausbildungscoaches sind die externen, dazu kommen etwa 20 Festangestellte, ja. Und die sind eigentlich ausschließlich im Kran- und Baumaschinenbereich unterwegs. Alles, was Führungsausbildung ist, machen wir mit Externen, die sich zur Verfügung stellen und die auch befähigt werden, natürlich so auszubilden. Also, und warum macht die öffentliche oder die Volksschule diesen Change nicht? Also, wir sind alle anders ausgebildet worden und machen das halt wahrscheinlich mal einfachheitshalber so, wie wir das erlebt haben. Also dieser Schritt, schlussendlich Kompetenzen auszubilden, das sind auch die Schulen in der Schweiz dran, Lehrplan 21, große Diskussion. Die Auswirkungen werden wir dann in 10, 20 Jahren spüren. Aber als wir damit angefangen haben, hatten wir natürlich vernichtende Rückmeldungen. Jetzt habe ich einen Kurs bezahlt, warum muss ich jetzt selber lernen? Ich habe Maurer gelernt, weil ich nie einen Computer bedienen wollte. Jetzt muss ich auf einer interaktiven Lernplattform arbeiten. Wir haben damals vor 15 Jahren bewusst einzelne Ausbildungsteile analog gehalten, weil wir noch Respekt zollten den Leuten, die vielleicht auch im Baugewerbe natürlich nicht unbedingt die kognitiv begabtesten sind, und haben da die Rückmeldung natürlich auch öfter bekommen, ja, warum nicht alles wie früher? Und in den 15 Jahren hat sich jetzt unheimlich vieles bewegt. Und wir schmeißen im Moment all diese analogen Teile raus, weil die nicht mehr genügen, ja, weil die Leute gar nicht mehr bereit sind, in diesem alten System überhaupt sich weiter zu bilden, ja.
Da spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle die Digitalisierung, die fortschreitende. Gerade in den letzten 15 Jahren hat sich da natürlich enorm viel getan. Der letzte richtige Boost kam dann durch Corona. Und welche Rolle, und das ist jetzt auch die letzte Frage für diesen ersten Teil, welche Rolle spielt die Digitalisierung jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Lernen? Ich glaube, das hast du gut genug herausgearbeitet, sondern mehr im Hinblick auf die Kompetenz, eine digitale Kompetenz als Mitarbeiter in der Bauwirtschaft zu erlangen für die nächsten 10, 15 Jahren. Wie wichtig wird das sein?
Das ist sehr, sehr wichtig und muss ein großes Thema sein in der Ausbildung, die Leute entsprechend zu sensibilisieren und auch mitzunehmen. Die Digitalisierung passiert in der Baubranche, in der Technik, also mit BIM, all die Sachen. Wir haben bereits vor über 10 Jahren das weltweit bestausgerüstete BIM-Labor hier am Campus eingerichtet, um die Leute weit bevor BIM eingesetzt wurde, schon darauf zu sensibilisieren. Andererseits gibt die Digitalisierung einfach viele Möglichkeiten, auch in pädagogischer Hinsicht Unterricht und Kompetenzvermittlung besser zu machen. Aber Covid hat eben da nicht wirklich geholfen, weil wenn man da in die Schulen reinschaut, die alle ja gejubelt haben, Digitalisierung, super, wir sind einen Schritt weiter. Was ist passiert an den Schulen? Man hat analogen Unterricht digital weitergeführt. Also schlechter Unterricht wurde noch schlechter. Und eigentlich hat man nur den Kommunikationskanal von analog auf digital umgestellt. Und wir haben bereits weit vor Covid mit dieser Digitalisierung oder diesen digitalen Tools zu arbeiten begonnen und hatten Kompetenz kompetenzorientierten Unterricht eben bereits digital aufbereitet. Deshalb war dieser Change bei uns eigentlich gar nicht spürbar. Wir haben da wirklich am Freitag wurden wir von der Regierung vorinformiert, dass am Montag wohl alle Schulen geschlossen werden und wir brauchten gar nichts zu tun, außer die Studenten zu informieren, dass sie zu Hause an ihren Pulten sitzen bleiben müssen und gar nichts anderes passiert, ja.
Weil die technischen Voraussetzungen bereits gegeben waren.
Aber nicht nur die technischen, eben auch die Unterrichtsformen,
Auch die Form, ja,
die
genau.
waren bereits auch mit dieser interaktiven Plattform, die wir mit einem Anbieter zusammen entwickelt haben, passiert. Also wir verfügen auch über eine eben interaktive Lernplattform, nicht wie viele Lernplattformen einfach eine Datenablage sind. Also nur ja, Digitalisierung kann man auch bezeichnen, wenn man alle Lehrmittel als PDF abgibt, hat man auch digitalisiert, aber dann hat man einfach einen analogen Prozess digital gemacht und nicht einen Nutzen aus der Digitalisierung gezogen, ja.
Ja, ich glaube, dass das insgesamt noch ein großes Thema an der Digitalisierung ist, dass wir vielfach genau das tun, was du gerade beschrieben hast, einen analogen Prozess digitalisieren. Und da kommt natürlich der wahre Mehrwert, den die Digitalisierung eigentlich mit sich bringen würde, nicht zur Geltung. Und deswegen sind viele frustriert von der Digitalisierung, aus meiner Sicht teilweise nachvollziehbar. Thomas, war ein wahnsinnig spannendes Gespräch für mich. Ich habe unvorstellbar viel gelernt. Also es geht darum, Kompetenzen zu entwickeln und es geht darum, dass wir den Menschen kein Wissen hineinpressen in ihren Schädel, sondern dass wir sie dabei begleiten, berufsbegleitend, dass ihre Kompetenzen immer besser werden. Da geht es viel um Veränderung, Change Management, da geht es viel um Methodenkompetenz, aber natürlich auch dieser riesengroße Bereich der sozialen Kompetenz, ob das Führung ist ob das Persönlichkeitsthemen sind, ob das Themen, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie manage ich mich selbst und so weiter sind. Das sind ganz, ganz wichtige Themen der Zukunft. Und damit vielen, vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil unseres Gesprächs, weil da werden wir dann auf das ganze Thema kooperative Projektabwicklung in Bezug auf gewisse Methoden eingehen, sprich Projektallianzen, Lean und so weiter und so fort. Was braucht es dazu, dass wir unsere Projekte kooperativ abwickeln? Denn du hast das einmal kurz angeschnitten, Thomas, du hast gesagt, ihr habt ein neues, neue Rahmenbedingungen schaffen dürfen. Also der Campus Sursee ist neu errichtet worden. Und wie das vonstatten gegangen ist, wirst du im zweiten Teil ganz genau beschreiben. Lieben Dank, Thomas.
Sehr gerne.